Moin, meine Freunde, wir sind back!
Ah, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, wir hatten Demenz. Wir haben die Preview verpasst, Woche 8. Wenn wir es aber ehrlich sind, ich greife schon mal vorweg, die Preview wäre nicht notwendig gewesen bei diesen NFL-Standards.
Nein, Preview verpennt, aber...
Alles Strategie.
Alle Strategie von uns.
All Strategy. Everything is brain. Ah, nein, meine Freunde, wir sind da. Grüße auch gerade hier an den Chat, die gerade wieder live dabei sind. Auch an alle Zuhörer, checkt die Livestreams ab, wenn ihr unsere Gesichter auch sehen wollt. Auch euren Senf mit dazugeben wollt zu den Podcast-Folgen. Checkt die Livestreams ab.
Die Gesichter sind manchmal besser als das, was wir sagen, deswegen.
Wie gesagt, vor allem, ihr verpasst gerade was. Ich nehme gerade offiziell mit Kid LAROI auf, mit dem Berlin Halftime Act. Es ist wirklich krass. Also wäre das nicht, ich muss dir eigentlich davon am Ende einen Screenshot machen und das posten. Das ist crazy, wirklich. Ja. Kili. Das ist wirklich crazy. Richard, es freut mich, dass du wieder dabei bist.
Ja.
Ganz wir anstrengende sind's. Woche schon am Montag, ne? Auf jeden Fall. Nein. Wir freuen uns natürlich, dass ihr heute wieder am Start seid und schnacken auch gar nicht lange rum und fangen an mit dem Thursday Night Game.
Thursday Night fucking Football, die Chargers. Zu Hause gegen die Minnesota Vikings und die Chargers haben gekocht mit 37 Punkten. Justin Herbert, ich schwöre, MVP, also ich sag, dieses Jahr wird es halt zwischen Baker Mayfield und Justin Herbert entschieden, weil kannst du dir nicht ausdenken, was Justin Herbert gekocht?
What?
Kannst du dir nicht ausdenken,
MVP was MVP Baker Mayfield?
Oder Justin Herbert?
Was? Ja. Das ist krass, Digga. Okay, Richard fängt die Folge direkt krass an.
Wenn wir darüber reden, was MVP ist, ist Most Valuable Player for the Team. Und das sind halt nun mal Justin Herbert und Baker Mayfield.
Haben wir aber auch nicht noch andere QBs, die wir mit reinschmeißen könnten, wie auch zum Beispiel Daniel Jones momentan, der Mann, die verdammt.
Aber ist Daniel Jones der für die Indianapolis Colts die Spiele gewinnt? Für mich ist es eher Jonathan Taylor, der die Spiele gewinnt. Das ist nicht Jones muss ja schon gut spielen, aber Jonathan Taylor gewinnt die Spiele.
Wir reden da gleich drüber, meine Freunde. So, wir haben auf jeden Fall Hot Takes hier am Anfang. Im Chat sehe ich auch schon hier andere Takes. Ich sehe schon, ich lese was von Drake May oder John Love. Da müssen wir drüber reden. Da bin ich vielleicht nicht ganz so d'accord mit. Aber wir kommen direkt hier zum Chargers-Spiel. Wir sagen, der Madison-Beer-Effekt. Ich würde fast sagen, es ist der... Nein, warte. Die Chargers gewinnen das Spiel. Ist es eher... Herbert hat mal der Madison-Beer 2 Wochen widerstanden, hat vielleicht mal gesagt, heute nicht vorm Spiel, heute gut ich nicht mit dir. Und auf einmal spielt er gut. Ich weiß ja auch nicht, der Mann, habt ihr das gesehen, bei der NBA Courtside hat er sie vor dem Ball defended, der da fast in ihr Gesicht gebounced wäre. Das wäre natürlich auch scheiße gewesen. Nein.
Es war ein Timberwolves bei den Lakers, ne, glaube ich,
das Spiel. Aber nein, die Chargers gewinnen das Spiel mit 37-10.
Eieiei. Also wirklich, ich finde es überraschend. Also, okay, Justin Herbert finde ich ja nicht überraschend so. Wir wissen, Bruder ist gut, Bruder macht seinen Job.
Yes.
Wir wissen aber nicht, dass Kimani Vidal wieder ein 100-Yard-Spiel macht. Weil der Bruder ist vom Practice Squad gekommen, wenn ich mich nicht irre. Und der läuft für 117 Yards gegen die Minnesota Vikings Defense. Okay? Die Eagles mit Saquon Barkley konnten nicht mal gegen die Vikings normal laufen. Und jetzt kommt Kimani Vidal.
Vidal schon wieder. Der hat ja aktuell auch wieder, man muss ja fast schon sagen, eine Hotstreak. Der ist ja momentan ziemlich heiß. Also
und Justin Herbert auch irgendwie 62 Yards. Man sieht
62.
Man, 62, sorry.
Sogar.
Man, weißt du, man sieht ja gar nicht, oder es kommt einem ja gar nicht vor, dass Justin Herbert so viel läuft. Aber irgendwie hat er immer dann so 60, 70 Jahre zu
werden. Man unterschätzt das, also wir sagen ja auch mittlerweile, ist ja eigentlich der most underappreciated, falls ich falsch ausgesprochen habe, Quarterback. Auch der am wenigsten Liebe bekommt. So. Weil man immer so, ich finde, das ist immer, es sind ja die Chargers. Wir sind die Chargers, die hat keiner auf dem Visier. So, oder auf dem Schirm, ich verstehe das nicht.
Und die stehen 5-3.
Das ist crazy, wirklich. Gebt dem Mann seinen Hack.
Aber der hat seinen Contract, also.
Ja, der kriegt seinen Hack auf jeden Fall. Und liefert auch auf dem Court ab. Man sieht es ja, also.
Also eigentlich hat er das Geld, er hat das Team, er hat die Frau, er braucht nur noch die Liebe von den Fans.
Ja, das ist halt das. Also, oder auch generell von den Fans der anderen Teams auch, ne? Also vom eigenen Team oder von eigenen Teamfans kriegt er die, aber nicht von den anderen drumherum.
Deswegen ein bisschen Liebe an Justin Herbert. Der Bruder braucht es, auch wenn er Madison Beer hat.
Und wir sehen natürlich auch, die Vikings haben offensiv selber nicht viel geschafft. Nein. Carson Wentz auch wirklich mit einem, ich würde schon fast sagen, unterirdischen Spiel.
Und ja, es ist ein bisschen, ja.
Ja, komm, unterirdisch ist vielleicht etwas sehr hart, aber war nicht.
War schlecht, war schlecht.
Und die Running Back, so. Running Back Core sieht auch nicht gut aus.
Also ich finde, Kevin O'Connell kann ja gar nicht seinen Gameplan dort durchziehen. Also ja, null, weil wenn wir vergleichen, was er letzte Season zum Erfolg geführt hat, waren diese Rushing Games. Er liebt es, die Quarterbacks under Center zu packen, und er liebt Play Actions. Das kann er gar nicht mehr machen, weil sowohl Xavier Scott, Aaron Jones Senior, der ja auch jetzt wieder zurück war von Injury Reserve, und Jordan Mason, keiner von denen konnte irgendwas leisten, also wirklich nichts. Zum Glück hatte Justin Jefferson 11 Targets wieder mal bekommen, weil sonst bekommt ja eigentlich Jordan Addison die meisten Targets im Team. Ich check ich auch nicht, warum, weil du hast einen fucking Justin Jefferson in deinem Lineup. Warum wirst du nicht den Ball zu dem Typen? Was los? Was los, Großer?
Wenn ich kurz einwenden darf, ich bekomme das intern auch ziemlich knallt, weil Justin Jefferson auch, glaube ich, mit der Quarterback-Situation sehr angepisst ist. Ich habe da das Gefühl, da ist auch mehr als wir wissen los. Deshalb ist, glaube ich, die Gesamtsituation bei den Vikings gerade einfach mehr. Einfach
und ich würde es ja bei den Vikings aufmachen. So, auch wenn Record sagt 3-4, man steht 3-4, ist ja nicht schlimm. So. Nö. Eigentlich ist es ja gar nicht krass. Aber wenn wir uns angucken, wie das Team 3-4 steht und was für ein Team du da hast, ich schwöre, sind die Vikings davor, in den Rebuild zu gehen nächste Season? Mhm. Oder sollen sie sich drauf fokussieren? Weil du hast einen Carson Wentz, der sah 1-2 Spiele gut aus.
Ja.
Also gegen Cleveland sah er gut aus und zweite Hälfte gegen die Eagles sah er gut aus. Gegen die Chargers wieder nichts fast von Carson Wentz bekommen. Und dann hast du halt J.J. McCarthy. Erwartet wird, dass er nächste Woche wieder starten kann, ja. Weil nächste Woche ist Week 9. Aber was wird McCarthy machen? Er hat auch nichts gemacht. Sorry. Er hat auch nur ein gutes Spiel. Und das ist Season Opener.
Ich bin gespannt, was wir dann im Preview zur nächsten Game-Woche sagen. Aber lass uns erstmal dabei einfach bleiben. Willst du noch was sagen zu den Vikings gerade?
Kann mir jemand aus dem Chat sagen, wann Trade-Deadline ist?
Ja, das wäre auch einmal gut. Ich habe gerade nicht direkt auf dem Schirm Trade-Deadline. Einmal, weiß es hier gerade jemand? Ein NFL-Versierter. Ihr zu Hause müsst kurz Geduld haben. Ich hoffe natürlich, ein Aktiver von euch weiß es gerade auswendig. Nein, aber um das kurz zu überbrücken, Vikings-Fans, ihr durchlauft aktuell auch eine gute 4.11. ist Trade Deadline.
4.11. Das heißt, die Jungs haben noch eine Woche Zeit, ungefähr. Eine Woche. Ja, eine Woche.
Sind wir mal gespannt. Ich bin echt, jetzt machen wir ein gutes Fass auf. Da haben wir noch einiges, glaube ich, zum Reden. Da wird, glaube ich, noch der ein oder andere Knaller passieren.
Ja, ich schwöre, es werden so geile Trades passieren. Und ich packe auf die Liste, Justin Jefferson ist einer auf der Liste, der getradet werden möchte jetzt.
Wenn es passiert, wäre krank.
Und das wäre richtig.
Aber Richard, lass uns erstmal den Recap machen. Trade Deadline würde ich nochmal separat.
Extra dann, Folge, ich glaube, wir
vielleicht brauchen eine extra Folge, wenn es knallt. Lass uns da jetzt mal von absehen und einfach weitermachen, weil ich glaube, wir haben trotzdem noch genug zum Besprechen.
Wir haben genug zu besprechen.
Let's go, gehen wir ins nächste Game, oder?
Nächste Game. Ohoho. Mann, hatte ich diese Woche Spaß. Hatte ich Spaß. Ey. Das war so eine schöne Woche, weil meine Dolphins irgendwie, Tua hat ein Auge weniger und er kann wieder spielen.
Bell to ass, die Falcons. Es ist unglaublich. Aber darf ich kurz sagen, woran es lag? Es war das erste Spiel, wo der Head Coach keine Sonnenbrille anhatte.
Ich schwöre,
Mike Michael, ist der Curse.
Diese Sonnenbrille wird verbrannt.
Es ist
nie wieder tragen.
Und dann trägt Tua nach dem Spiel die Sonnenbrille im Interview. An alle, die das gerade nicht wissen, was ich meine, guckt die Insta-Story, die ich gerade gepostet habe. Junge.
Ja. Ich weiß nicht, hast du es ja mitbekommen, aber vielleicht noch zu Tua.
Ja.
Der Bruder ist gestern Morgen aufgewacht, sein linker Auge komplett geschwollen. So, was? Der hatte hier so was. Ich weiß nicht, was er da hatte. Irgendeine Krankheit habe ich mir nicht erinnert. Er kommt zum Spiel mit Sonnenbrille. Alle fragen sich so, why the fuck does this boy come with the fucking sunglasses on? Into a fucking dome. Dann nimmt er die Sonnenbrille ab und alle sehen, Digga, Bruder hat hier so einen Ball an der Auge. Das ist so angeschwollen.
Ich hab das nicht mitbekommen.
Deswegen hat er auf diese Woche mit einem getonten Visor gespielt. Als Schutz. Und ey, der hatte gefühlt ein Auge weniger und hat geballt, deswegen war es ja auch nach der Konferenz, diese Sonnenbrille, einfach nur, weil sein Auge so hässlich ist, dass man es nicht im National TV zeigen möchte. Ein Auge weniger und Tua kann wieder spielen. Wer auch noch spielen kann, Devon Achane. Was Junge. Bist du denn für ein Hengst? Auch wenn die Setline ja nicht so krass aussieht, ey, das waren 67 Yards und 18 Carries, aber wer sich das Spiel angeguckt hat, hat gesehen, wie viel seine Carries bewirkt haben, weil er hatte so viele Third-Down-Carries, die uns dazu gebracht haben, dass wir immer weitermachen konnten mit dem Drive. Also Junge. Er hat uns die ganze Zeit den Arsch gerettet. Ich finde auch Devon A-Chain, eigentlich könnte er auch Wide Receiver easy spielen. Das war gleich erster Spielzug, der Bruder läuft eine Go-Route und der hätte den Ball fast gefangen, wenn er nicht out of bounds gewesen wäre.
Ja. Der hatte auf jeden Fall einen sehr guten Tag. Und dann receiver-technisch Jalen Waddle.
Mann, diese 99 Yards, ey.
Er macht von 6 Pässen macht er 5 Receptions. Geht dafür für 99 Yards, averaged auch 19,8 und macht einen Touchdown. Ich glaube, da kann man sich als Dolphins-Fan auch wirklich nicht beschweren.
Nö. Und worüber ich mich auch nicht beschweren kann, Ollie Gordon sah auch gut aus. Eigentlich sahen alle gut aus. Natürlich, wir hatten in der Endphase defensemäßig Storm Duck. Irgendwas mit Enkel war es, glaube ich. Oder Knie war es ruled out for the game. Ich habe jetzt keine weiteren Updates mehr gehört von dem Typen. Mhm. Aber Storm Duck eigentlich unser Cornerback Number One. Mhm. Weil wir haben ja eigentlich gar keine Cornerbacks.
Ich wollte gerade sagen,
deswegen,
who the fuck ist er?
Who the fuck now? Sorry. Also wir haben bald irgendwie, keine Ahnung, ehrlich, ich schwöre, wir gehen auf die Straße, wir hängen so Flyer auf, so
Cornerbacks wanted.
Cornerbacks wanted, Digga.
Und da kommen
diese 30-Jährigen, die in der College-Zeit ein bisschen zu viel getrunken haben, aber eigentlich das Talent haben, kommen in unser Team und
Digga spielen. So ein Ank, der bei FedEx arbeitet oder so, safe. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir aber auch mal auf die Gegenseite eingehen, kurz, bei den Falcons. Da lief sehr wenig. Bijan Robinson achieved 25 Rushing Yards, average 2,8 von 9 Attempts. Das ist ein Armutszeugnis. Da sage ich, da hat man mal defense-technisch seine Hausaufgaben gemacht bei den Dolphins.
Endlich habe ich die Rushing Defense gesehen, wovon ich geträumt habe, ist Preseason.
Ja.
Endlich. Digga, Brooks war so krass. Der hatte so viele diese Tackles for Loss. Ich schwöre, Brooks, Liebe Brooks. Liebe. Ja.
Nein, aber das, wie gesagt, wir brauchen ja auch gar nicht groß über die Falcons sprechen.
Und Kirk Cousins, weißt du, wie viele Miscommunications die in der Offense hatten? Ich glaube, das waren 2 Pässe, die hätten easy für 30, 40 Yards kriegen können. Und Kirk Cousins überwirft die Bälle, weil die Receiver irgendeine andere Route laufen. Und ich weiß nicht, liegt es an Kirk Cousins, dass er halt einfach den Playbook nicht im Kopf hat? Aber glaube ich nicht, weil Kirk Cousins ist Veteran. Also der Bruder, also den Playbook, in dem Play wird er jetzt schon nicht verfehlen. Also der weiß schon, welches Play abgeht. Das 100%. Lag dann eher an den Receivern, glaube ich, dass sie eine falsche Route gelaufen sind. Oder es waren halt wieder diese Option-Routes, wo die Receiver halt selbst entscheiden können. Und da ist halt diese Connection sehr wichtig, weil sowohl die Receiver als auch der Quarterback müssen den gleichen Read auf die Coverage haben. Das heißt, wenn der Quarterback zum Beispiel Man-Coverage liest, aber der Cornerback denkt, das wäre Zone-Coverage, dann hast du halt diesen Scheiß, dass der Receiver halt eine andere Option-Route nimmt, als der Quarterback erwartet. Deswegen, daran lag es ein bisschen, auch Drake London war ja auch nicht dabei, deswegen durch die Luft ging ja auch nichts.
Gar nichts. Ich würde auch sagen, lass uns da nicht lang drüber schnacken, es gibt da noch andere Sets, die... Und
ich weiß, ihr werdet mich alle so tothaten, aber ich habe Playoff-Hoffnung für die Dolphins. Playoff-Hoffnung für die Dolphins, Jungs. Wir machen noch ein Comeback. Ich habe ausgerechnet, in der AFC, wir dürfen uns maximal noch 2 Losses erlauben. Weil mit einer 9-8-Record kommst du in die Wildcard kommen. Deswegen, und das ist realistisch. Ich habe mir Schedule angeguckt. Eigentlich müssten wir entweder nur die Steelers oder die Buccaneers schlagen. Und dann wird's passen. Ich schwör, wir machen ein Comeback.
Auch an alle Zuhörer und an alle im Stream. Richard ist so ein bisschen unser Stephen A. Smith in dem Format. Also das macht deshalb macht's auch so Spaß, weil wir immer auf jeden Fall geile Takes haben. Es wäre auch langweilig ohne. So, aber
Dolphins zu der Super Bowl.
Zum Thema.
Wir sehen uns in San Francisco.
So, welches Spiel möchten wir uns denn aber als erstes?
Keine Ahnung, AFC East? Wir bleiben in der AFC East, ne? Die Jets gehen nach Cincinnati.
Digga, wir nehmen direkt dieses Spiel. Weißt du warum?
Ich habe letzte Woche in der Preview gesagt, wenn die Jets das Spiel nicht gewinnen, sie nicht gemacht haben, werde ich nie wieder die Jets wählen. Und schau mal an, wir machen eine Preview-Folge nicht und ich hatte die Möglichkeit, nicht die Jets zu wählen und die Jungs gewinnen.
Digga, Justin Fields. Justin Fields, müssen wir direkt sagen, hat ja nur gespielt, weil sein, sozusagen, er war ja gebencht. Er hätte ja gar nicht gespielt, aber Tyrod Taylor ist es aktuell.
Mhm.
War aufgrund von Illness oder so, oder was war da genau nochmal? Der hat nicht gespielt. Also hast du im Endeffekt einen Spieler, den du im letzten Spiel im Game gebencht hast und eigentlich auch benchen wolltest, muss einspringen und was macht er? Digga, er ballert da was raus. Er ballert 39 Punkte raus.
Ja. Aber gegen die vielleicht, Bengals. Genau. Erstmal, also ich sag ja, ich will ja nicht Justin Fields etwas so irgendwas wegnehmen. Aber wer hat das Spiel für die Jets gewonnen? Breece Hall.
Mm.
Breece Hall was the guy. Weil Breece Hall hatte so wichtig, solche wichtige Rushes. Er hatte 2 Rushing-Touchdowns, die waren beide spektakulär. Digga, 133 Yards. Einen
Passing-Touchdown, darf ich das mit einem.
Und er hat auch einmal noch gepasst. Also Breece Hall hat das Spiel für die Jets gewonnen.
Breece Hall, also wenn Justin Fields nicht QB spielen kann, einfach mal Breece Hall spielen lassen. 1 von 1 angebracht und direkt einen Touchdown, Digga. Das muss man erst
das
mal
schaffen. Das war ja noch der Touchdown, 4. Quarter. Das war ja für den, im Winning Drive von den Jets, das war ja der Touchdown, der letztendlich das Spiel besiegelt hat. Deswegen, ey. Und wir haben ja einen Shoutout auch bekommen, oder uns wurde ja geschrieben, dass wir sehr gerne über das Play sprechen sollten.
Ja.
Und, ey.
Grüße an Ruven. Ruven, aktiver Zuhörer momentan schon, wir danken dir.
Deswegen, ey, und ich schwör, hat der Ruven in seiner DM gemeint, dass Aaron Glenn richtig Eier hatte. Weil Junge, ich glaube, das war das erste Mal, wo Aaron Glenn wirklich die Möglichkeit hatte, ein Spiel zu gewinnen.
Das war doch das, wo sie eigentlich hätten einfach nur. Nee, warte mal, was waren? Digga, ich hab gerade Demenz. ja. Weil ich ja, also generell hat der Mann in dem Spiel, hat der für mich Dan Campbell-Moves gemacht. Weil sie sind ja dann in der einen Situation. Wo es dann, glaube ich, sie hatten, genau, 2-Point, sie hatten 30, ne, so durch den Taddy und hätten einfach nur einfach für den PAT gehen sollen, gehen aber für die 2-Point. Und da war das ja auch fucking close, ob das zählt, das fand ich auch sehr interessant, diesen Moment, wie er den fängt. Und das, er war aber mit den Füßen in der Endzone, was hat dann irgendwie gezählt, ey, was da los war, auch die Schiri-Entscheidung, das war geisteskrank, also, boah, aber halt auch diese Aktion, dieser Pass da, meine Fresse. Also dieser Breece Hall einfach auf den Tight End, ist das gewesen?
Genau, auf Mason Taylor.
Mason Taylor auf den Tight End mit einem 4-Yard-Pass bei einem Trick-Play. Also insane, was die da gepullt haben. Und also wie sie auch bewiesen haben, da in kürzester Zeit nochmal zu scoren.
Das, Junge! Die haben ja, also dieser Fourth-Quarter-Comeback, 23 Punkte dort gescored.
Insane.
Das war insane. Insanes Spiel von den Jets.
Also,
ich sag ja nur mal so, ich werfe wieder in den Raum. Die Jets haben immer noch eine Möglichkeit, in der AFC in die Playoffs zu kommen. Also, sie haben theoretisch
die Möglichkeit. Sie haben jetzt ja auch diese Losing Streak, haben sie jetzt gebrochen, diesen Curse. Sie stehen jetzt ja 1-7, ne?
Sie haben die Möglichkeit zu gewinnen. Weil mit 7 Loss, also sie könnten, genau das gleiche wie bei den Dolphins, sie könnten sich noch maximal einen Loss erlauben und dann könnten sie immer noch mitspielen für AFC Wildcard-Spot.
Junge.
Der andere, der auch für den Wildcard-Spot competet, sind natürlich die Cincinnati Bengals. Joe Flacco sah, ich hab live noch den letzten Drive mir angeguckt von den Bengals. Das war nichts.
Nein.
Andre Iosibas? Ich sag mal Andre Iosibas. Er hatte 2 Drops. Und das waren wichtige Drops, die man nicht machen hätte sollen. Weil das hat für die Bengals das Spiel gekostet.
Oh ja.
Und ich sag auch nur mal dazu, ey, ich fand, die Jets Defense hat konstant eigentlich das Beste gemacht, was man gegen die Bengals machen kann. Also, weil die Offense war ja gut so. Ey, du scorst 38 Punkte, eigentlich solltest du dann nicht verlieren.
Nein.
Wenn du 38 Punkte aufs Board bringst, dann solltest du nicht verlieren.
Nein.
Aber was die Jets und Breece Hall da letztes Quarter abgezogen haben.
Krank.
Und was die Defense dann halt nicht gemacht hat vor den Bengals, dann kann es mal so rumgehen.
Es ist wirklich krass. Also ich sage auch, teilweise Justin Fields hat da Würfe gemacht. Das sind so Dinger, die machst du in Madden, weil du so denkst, das sind so diese Würfe, die ich in Madden mache, weil mein Gehirn aussetzt. Das ist wirklich so pure, also das ist schon krass. Aber trotzdem müssen wir auch über die Gegenseite hier sprechen, über die Bengals und die Running Backs. Samaje Perine? Perine? Hatte 94 Rushing Yards, Also, und bei 9 Attempts, das heißt über 10,4 Yards Average, hatte so einen Tuddy. Chase Brown auch einen super Tag gehabt. Also für alle Fantasy-Owner, genau, auch inklusive mir von Chase Brown, der Mann hatte, lass es mich noch mal kurz sagen, hatte über 20 Punkte. Das ist natürlich brutal. Und
das habe ich ja auch letzte Woche Recap gesagt, ne? Chase Brown, oder wenn die eigentlich, war es halt dieser Letdown von der Defense gegen die Jets, die das Spiel verloren hat, weil die Offense hat alles getan, was sie machen mussten. Natürlich, ja. Ich finde, Jamar Chase hätte man in der zweiten Hälfte mehr ins Spiel einbringen können, weil erste Hälfte stark gestartet, aber zweite Hälfte nicht mehr wirklich gesehen.
Und ja, aber trotzdem auch krass, wenn man sich überlegt, sie haben ihn 19 Mal angespielt, er hat 12 davon gefangen, ist vor 91 Yards insgesamt gegangen, hat keinen Tuddy gescored, dafür T. Higgins. Aber ich habe mich auch gewundert, also ich fand es schon krass, wenn man das sich jetzt auch nochmal so anguckt, 19 Mal angespielt.
Gegen die Steelers waren das hier irgendwas mit 200 Yards und da wurde er 21 Mal angespielt. Deswegen, ey. Aber ich glaube, die Jets haben halt wirklich, oder man hat es ja gesehen, diese Big Plays von den Bengals haben die nicht wirklich zugelassen. Deep Field war immer gut geschlossen, deswegen war ja auch Jamar Chase wirklich öfter da unterwegs, diese Under Routes gelaufen und dann halt mit Run After Catch versucht, die Yards zu machen und nicht durch die Luft.
Aber sie machen es ja trotzdem gut mit Joe Flacco. Also trotzdem, ich finde das immer noch so, wo ich kam, Joe Flacco geht zu den Bengals. Also sie spielen ja offensiv wirklich solid. Es ist die Defense halt, die halt leider kackt. So, ist halt einfach so. Aber war auf jeden Fall, also es war so, würde ich sagen, vom 19. Uhr-Slot auch, das war generell an dem Abend das spannendste Spiel.
Genau.
War es. Also das Comeback war halt krass. Hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. Ich glaube, da gab es einige Leute, die gegambelt haben, die sehr viel Geld gemacht haben. Das ist krank. Ja.
Vielleicht ein Spiel, was nicht so überraschend war. Die Browns waren in Foxborough unterwegs. Und sie haben eine Klatsche bekommen.
Oh ja.
Sie haben 2 Touchdowns gescored. Und einmal die Two-Point-Conversion nicht verwandelt. Also ich war halt eigentlich im Fußball nur verwandelt. Ich glaube, kann ich den Football nicht droppen.
Schwer.
Okay, sie haben die Two-Point-Conversion nicht geschafft, sag ich.
Ja, verwandelt geht schon, ist in Ordnung. So, ganz ehrlich, komplettiert, schreibt jemand im Chat. Wegen completed. Ja, okay, ja. Ja, why not?
Und vielleicht Performance bei den Browns. Rushing Game. Da war ja nichts
fuck
los
no,
mit Quinshon Judkins.
No.
Nichts los.
Oh.
Nee, also das haben die Patriots komplett abgeschalten. Dylan Gabriel auch durch die Luft, also diese 2 Interceptions, das waren ja so komplette, Bruder, was da, also das waren keine guten Interceptions, also keine Interception ist gut, aber das waren solche Interceptions, so, die solltest du eigentlich nicht werfen. Weil einmal war es irgendwie deep into the route auf die Nummer 16 von den Browns. Isaiah
Bond.
Ich kenne Isaiah Bond sogar von den Texans. Warum ist mir das nicht in den Kopf gesprungen?
Ist doch nicht schlimm.
Aber Isaiah Bond, und das war, ich weiß, das Spiel war ja so ein bisschen Sonnenuntergang und dieser Pass halt auf Isaiah Bond, man hatte irgendwie das Gefühl, Isaiah Bond hat gar nicht gecheckt, wo der Ball ist. Und der Cornerback von den Patriots hat den einfach so gefangen. Ganz easy.
Ja, also die Patriots-Defense hatte auf jeden Fall ihren Spaß. Ne? Ich möchte auch noch mal kurz einbringen, Dylan Gabriel, das ist leider mit 21 von 35 angebracht, 156 Yards, 2 Touchdowns, dafür aber auch 2 Picks. Schwierig, dann gerade auch danke an Jojo auf den Hinweis im Chat. Am National Tight End Day waren die Leading Receiver der Browns 2 Tight Ends, nämlich Fannin und Njoku. Beide auch mit einem Touchdown. Also wirklich, Tight Ends diese Season, all over the place, das ist krass. Und darf ich noch eine Sache sagen, defense-technisch der Browns, Myles Garrett, was der mit der O-Line der Patriots gemacht hat, war schon
das war krass.
Der aber ist ein Rindviech.
Aber Drake May, also trotzdem, wo er 6-mal gesackt wurde, hat immer noch 50 Scramble-Yards geschafft. Ich finde, Drake May hat ja auch ein Spiel sehr unsicher gestartet und das Spiel auch mit einer Interception begonnen, so. Dann zweite Hälfte, wieder gefangen, drittes Quarter komplett geballt, von der Seite von den Patriots 21 Punkte gescored. Viertes Quarter mussten sie auch wenig machen. Mac Hollins, Leading Receiver bei den New England Patriots, Kayshawn Booty, 75 Yards.
Damn,
und Stephon Diggs hatte seinen ersten Touchdown der Season gefangen für sich. Deswegen,
ey. Aber Bude ja auch für alle Fantasy Owner aktuell wirklich. Also gute, also ich sag ehrlich, gute Flex-Optionen für alle. Also die Passverteilung bei den Patriots gefällt mir auch. Du hast da Mac Hollins, Kayshon Boutte, DeMario Douglas wurde auch schon wieder, wurde auch ein bisschen mehr vermehrt eingebunden. Das sah sehr, sehr gut aus. Und man muss halt noch einmal kurz sagen, wirklich von den 6 Sacks, die Drake May kassiert haben, kamen 5 von Myles Garrett. Wenn man sich überlegt, dass die highest paid Edges um die 12, 13 Sacks die Season machen, meine ich so. Mhm. Kommt hin, oder? So, ja. Wenn wir über so die Top 3, Top 5 sprechen, das ist so, was du brauchst, um dieses Pay zu bekommen, ist das schon krass, 5 Sacks in einem Game. Digga. Das ist halt, Digga, da, du hast halt schon die Fries in den Back. Der Gehalt, Sack ist safe. Mhm.
Ich glaube, Björn Werner hatte ja in seiner Karriere irgendwas mit 6, 7 Sacks.
Miles Garrett hat das in einem Spiel gemacht. Ist, so können wir, doch, wird halt Hall of Famer.
Easy Hall of Famer. Easy.
Weil er ist wirklich einfach nur krass. Also, Digga, ich habe das gesehen. Ich kann ja diese Techniken gar nicht beschreiben, aber es ist wirklich brutalst, wie der die Tackles da wegfetzt und die Guards.
Und vielleicht krank. Auch Carson Schwesinger, hängt davon ab, woher man kommt und wie man es ausspricht, war ja Third-Round-Pick von den UCLA Bruins dieses Jahr im Draft. Ich finde auch stabile Season gespielt, diesmal auch. Ich glaube, das war seine erste Interception, wenn ich mich nicht irre, ist der Middle-Linebacker von den Browns. Auf jeden Fall, das war die Interception am Anfang vom Spiel von Drake May, wo man dachte so, struggle Drake May, können die Browns können die hier einen Upset pullen? Weil erste Hälfte, sage ich ganz ehrlich, sah ja sogar so aus, die Browns könnten das Spiel sogar easy gewinnen. Weil die Defense einfach so dominant war und offensmäßig ging nichts bei den Patriots. Aber dann zweite Hälfte sind die Patriots rausgegangen. Und Drake May hat geballt, jeder hat geballt. Dann war es auch so.
Yes. Ja, aber wie gesagt, Chose an der Patriots-Fans, Pascal Böhm, auch total happy aktuell, kann ich auch nachvollziehen. Freut mich auch für die Patriots. Ihr seid auf einem guten Weg.
6-2, die stehen jetzt 6-2.
Digga. Ey, das ist crazy, das ist wirklich crazy.
Das ist, also die haben den gleichen Rekord wie die Buffalo Bills. Die könnten auch easy der AFC East gewinnen.
Ja, ich sag mal.
Weil sie spielen ja, weil sagen wir mal so, die Patriots ziehen durch, sie spielen gut und auch wenn die Bills gut spielen, sie treffen ja noch einmal aufeinander. Und da könnte sich das entscheiden, wer die Division gewinnt dieses Jahr.
Nee, Junge. Warte mal. Wir haben noch einige Spiele, die sehr.
Vielleicht, aber vielleicht Heartbreak der Woche. Yo. Die Giants waren in Philly unterwegs.
Boah.
Und das war nicht gut.
Reden wir gleich direkt über die Division, meine Division.
Das war nicht gut.
Holy moly.
Jalen Hurts, also Jalen Hurts ballt auch jetzt die letzten Wochen. Seitdem Passing Game funktioniert, ballt er. Er hat 4 Touchdowns geworfen. 4.
Aber 4. Gar nicht so viele Passing Yards. 179.
Nein, aber 4 Passing Touchdowns. Aber für mich heißt es, das ist Red Zone Efficiency from the best. Einfach nur, wenn du 4 Touchdowns wirfst. Das ist krass.
Ja, und wenn du dann das hast in der Kombination mit seinem Running Back, der jetzt für uns alle in Fantasy auch mal wieder sein Breakout-Game hatte, Saquon Barkley, mit 14 Attempts geht für 150 Yards und ein Tuddy.
Und Tank Bigsby auch 104 Yards, weil Saquon Barkley hatte ja irgendwas mit seiner Hamstring, da rührt das Quarter nach einem Rush, deswegen hat ja Tank Bigsby dann viel mehr Carries bekommen. On the ground haben sie die Giants zerstört. Durch die Luft auch stabiles Spiel. Ey, Devontae Smith, 84 Yards.
Jahan Dotson, former Washington Commander, hat auch gut gespielt.
Ich schwöre, Dotson hatte ja am Ende des Spiels so einen krassen Catch.
Ja.
Für 40 Yards. Dallas Goedert, wieder richtig stabil. Goddard ist sehr zuverlässig in der Red Zone. Und wen wir gar nicht gesehen haben, AJ Brown.
Verletzt an der Sideline.
Verletzt.
Hatte davor die Woche ein solides Spiel, war aber verletzt diese Woche.
Und das ist gar nicht gut, weil das bringt dich als Receiver so aus dem Rhythmus. So für AJ Brown wären eigentlich jetzt so ein Stretch von 3-4 Spielen hintereinander, die gut laufen, sehr wichtig gewesen, weil das einzig gute Spiel, was er diese Season hatte, war ja nun mal gegen die Vikings und sonst war er immer unsichtbar. Und jetzt
war noch gar
mit dieser Verletzung
Ich sehe hier gerade auch im Chat schon, wenn die Gerüchte angekocht, ob man vielleicht darüber nachdenken sollte, AJ Brown zu traden für gutes Value.
Ich habe ja auch Ich habe ja auch letzte Woche in der Preview gesagt, AJ Brown geht nach New England.
Digga, wenn das passiert, das dann knallt aber, ne?
Aber das krass,
ist ja geil.
Weil New England noch, hat.
Aber New England braucht im Endeffekt auch in der Defense noch irgendwas.
Warum? Aber ich finde die Defense stabil.
Du könntest da, aber ich glaube, da können wir ein dickes Fass aufmachen. Ich habe da schon mit dem einen Patriots-Fan drüber gesprochen. Da wäre noch so ein Kandidat, wie so, also so ein Spielertyp, wie auch so ein Miles Garrett, wäre noch heftiger, dann sind die Patriots, glaube ich, komplett satt. Aber ein AJ Brown wäre natürlich auch interessant. Aber die Paarung.
Oder mit Justin Jefferson. Weil die haben Cap Space. Also die Digga. Patriots haben eins der
beiden. Digga, da könnt ihr so. Junge, ich bin gespannt auf. Also, Digga, wir müssen eine Transferfolge machen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da bin ich gespannt
ehrlich?
Drauf. Gespannt drauf.
Weil es gibt so vieles zu bereden.
Ich möchte auch noch mal kurz einbringen. Ich habe nachgelesen, Saquon Barkley ist jetzt rausgekommen. Es ist keine ernsthafte Groin-Injury. Groin war welcher Muskel? An meine Medizinstudenten im Chat. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber weil wir ja gerade schon über den verletzten AJ Brown sprechen, müssen wir auch auf der Giants-Seite, ich würde sogar sagen, mit dem
Skadabubu.
Mit den, wenn nicht sogar für mich eine der traurigsten Verletzungen der gesamten Season. Weil, welches Quarter war das? Drittes?
Ja, ihr habt zweite Hälfte.
Drittes Quarter. Cam Skettlebo bei einem Catch geht zu Boden und ich hab's gar nicht direkt gesehen, bis mir dann ein paar von euch auch die Bilder oder Videos geschickt haben. Sein Ankle war nicht nur getwistet, das Ding stand einfach in eine andere Richtung. Das hat auf jeden Fall, das darf da nicht sein, wo es war.
Also vielleicht ein bisschen Happiness in die schlechte Situation. Wer hätte das geglaubt, dass Cam Skettlebos erste Verletzung keine Concussion ist?
Okay, gut, an alle Fokus Football, an die Jungs, ne? Legit, ich muss einmal kurz ersetzen, Geständnis, wenn ich sehe, dass die Giants wieder einen Arsch versohlt bekommen, gucke ich in den Fokus Football Stream, ich bin kein Masochist oder so, aber die Jungs, die sprechen mir so aus der Seele von den Reactions, ich fühle da so mit und das tut mir einfach leid, man hat es ja auch an Jackson Dart an der Sideline gesehen, der war so... Er hat ja gesehen, fuck, er konnte auch nicht hinsehen. Man muss ja auch noch mal drüber sprechen.
Was soll der Bruder machen?
Ich meine doch auch nicht, dass das schlimm ist, aber ich finde, das hat so richtig gezeigt, so, dass die so richtig wie mittlerweile fast schon so Brüder sind, die füreinander einstehen. So haben
der
sie
hat zusammen ja gespielt. Also Jackson Dart ist hier komplett lonely.
Jetzt ist halt vorbei. Jetzt hast lonely. Du Marvin Mims out. Du hast Cam Skettlebo out, vor allem out for season, das ist jetzt ja schon geklärt.
Neighbors auch. Bye-bye.
Nee, was ist auch, ja, also alle Hoffnungen, vor allem mit der Schedule, ist jetzt durch.
Genau, und für die Giants, auch wenn du 2-6 stehst, kannst du nicht gut reden, jetzt einen Superstar für dich zu traden.
Nein.
Es wäre möglich, aber das wäre ein zu hohes Risiko für die Giants, einfach nur, weil du Jackson Dalton immer noch ein Rookie ist. Und das Einzige, was ihr vielleicht angreifen werden würdet, wäre halt der Wildcard-Spot. Und ja. Bei 2 und 6 kannst du halt nicht gut reden als GM.
Nein, auch nicht jetzt mit
dem komm, Ross. Ja, lass jetzt hier einen krassen Trade pullen.
Nein, die Leute sagen auch, also man kann jetzt auch einfach, jetzt tankt die Season, ganz ehrlich.
Außer, ihr bekommt natürlich irgendwie ein Mega-Angebot.
Ja,
zum aber Beispiel für AJ Brown.
Ja, das wäre natürlich krass, aber das ist jetzt erstmal abwarten, das ist eine Mutmaßung. Wie gesagt, es tut mir sehr leid für die Giants-Fans. Halt. Aber, ich wollte noch sagen, dass viele oder einige haben gesagt, ich habe es bei den Amerikanern gelesen, dass dieses Tackle, was zur Verletzung geführt hat, auch wieder eigentlich ein illegal Tackle war. Genau, Hip-Drop. Und dass Hip-Drop das gleiche Tackle war wie bei Chris Godwin letzte Season, was auch zu dieser Verletzung geführt hat.
Und ich schwöre, eigentlich, was die Refs hier in diesem Spiel gemacht haben, ist nicht normal.
Boah, Junge, stimmt, du bringst es gerade. Die Tush-Push-Geschichte, war das für dich kein Fumble?
Das war für mich ein Fumble.
Ganz
weil
klar.
Das war ja kein Fumble, weil die Forward Progression beim Tush-Push
so
ab. Du kannst keine Forward Progression beim Tush-Push abpfeifen. Das besteht nur aus einer Forward Progression.
Junge, nach dem Tackle. Ich finde das so frech. Da, wirklich, ich habe so. Die Leute haben gesagt, they try everything to. Sozusagen, sie wollen alles dafür tun, dass es erhalten bleibt für die Eagles. Wirklich, das ist so bodenlos. Das ist so Quatsch.
Weil dann hätte ja gar kein einziger Tuschpush diese Season 10 sollen, wenn es keine Forward Progression in diesem Spielzug gibt.
So Bullshit, wirklich.
What the fuck is that, brother?
Es gab aber noch eine andere Situation. Was war, es war noch irgendwas, auch noch mal eine andere Flag, meine ich, wo du auch
Genau, das war im zweiten oder ersten Quarter irgendwas mit PI. Oh, Offensive Pass Interference von Wandale Robinson, glaube ich, war es.
Ja.
Und das habe ich auch nicht gecheckt.
Also da waren und auf da jeden Fall ein paar fragwürdige Entscheidungen.
Und da war Brian Daboll richtig aufgeregt. Der ist
Junge, hat das gesehen?
Der Bruder war so, also der wirklich, der hatte eine Glatze. Sein kompletter Kopf war so rot wie im Cartoon.
Junge.
Digga, kennt, wenn ihr jetzt kennt, wenn ihr noch so Looney Tunes geguckt habt, Digga, sein Kopf war wirklich so wie im Cartoon.
Der, aber gut, der Mann, der ich sage ja noch nach wie vor, der kämpft von Woche zu Woche. Der lebt aktuell von Woche zu Woche in New York.
Aber ich würde, ganz ehrlich, wir gucken uns jetzt die Season von den Giants an und es geht irgendwann zu Ende. Ich würde Brian Daboll nicht entlassen.
Nein.
Ich würde den Typen nicht entlassen. Ganz ehrlich,
also vor allem, weil wir ja auch an Anfang der Season gesagt haben, wie macht er es mit der QB-Situation? Und wenn du dann Jackson Dart bringst, also sozusagen gab es ja dieses, wenn er ihn dann bringen will, wann wird er ihn bringen? Und wenn er ihn bringt, läuft es. Und es läuft ja wirklich. Jackson Dart ist gut. Und da kannst du wirklich dem Headcoach und jetzt halt mit den Injuries, da kann ja auch der Headcoach dann einfach nichts mehr für, ne? Also es ist sehr unlucky in der Division. Die Eagles stehen jetzt 6-2. Das freut mich persönlich jetzt nicht so.
Weil, ja, aber die Eagles haben halt so, was hat halt bei den Eagles gefehlt, war halt die Offense und die läuft wieder.
Ja, vor allem Saquon. Jetzt mal gucken, wie lang das mit der Verletzung ist. Da, wie gesagt, sie sagen, es ist nichts Ernsthaftes. Sie haben jetzt auch eine Bye Week. Das ist natürlich auch gut, um die Verletzung auszukurieren. Ja, aber komm, haken wir das ab.
Haken wir das ab und gehen wir zu einem Blowout. Die Bills zu Gast bei den Panthers ohne Bryce Young, nur unser
Red Rifle.
Red Rifle
war unterwegs. Mann, die Panthers. Ihr tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, Mann.
Und das war wieder so: erstes Quarter, die Buffalo Bills führen nur mit 3 Punkten. Und zweites Quarter, dann irgendwann habt die Defense von den Panthers gesagt: so, nö. Heute machen wir nicht mehr. Das ist zu anstrengend für uns. Und dann ging es los. Und dann hat es gekracht.
Da hat sich James Cook ist ja auch ist Offensive Player of the Week.
Mit ja, sollte ja sein.
Digga, mit 19 Voll. Attempts und 216 Rushing Yards. Holy moly. Wie viel hat der in Fantasy gemacht? Darf ich das einmal? Boah, über 30 Punkte. Leck mich. Fett ist das krank, wirklich. Junge. Wirklich. Also, darüber haben sie es halt entschieden. Josh Allen hat jetzt musste dadurch auch nicht viel machen. 12 von 19 Nein. angebracht.
Aber ich
163 Passing Yards und einen Tully.
Genau, ich finde Josh Allen. Ich finde, das sieht nicht mehr gut aus. Oder. Was soll das heißen? Ich finde die letzten 3 Wochen generell.
Ich sag legit, Josh Allen, ist jedes Jahr bei Josh Allen, dass wir Midseason, glaube ich, drüber sprechen, dass es gerade nicht so geil ist. Legit. Legit also auch letztes Jahr war es so.
Weil ich kann mich an diesem einen Sack erinnern, da scrambled er out of pocket und da dreht er sich, glaube ich, 3-mal und anstatt den Ball wegzuwerfen, erhält er den Ball noch, obwohl es da gar keine Möglichkeit gibt, dass du entweder irgendwo hinrushst oder scrambles oder den Ball noch wegwirfst. Der Bruder hält den Ball fest, das sollte dir nicht als MVP von letzter Season passieren. Das sollte dir nicht passieren.
Ja.
Und Andy Dalton ist auch ziemlich viel passiert, weil dieser Fumble, Bruder, das war ja komplett krass. Also Digga, das, ich glaube, das war
das erste. Das war das erste, so also sein erster Rush irgendwie, also das erste Play. Mhm. Und also das fand ich auch wirklich für einen Andy Dalton, der auch mittlerweile sehr lange schon in der Liga spielt, sehr, fand ich so ein Rookie-Ass-Mistake da, so ein Scramble zu machen und du achtest. Ach komm, scheiß drauf. Wirklich war offensiv kein Feuerwerk der Panthers. Dafür sie haben wir auch nur 9 Punkte gemacht. Mhm. Andy Dalton, Arsch. Running Back Core, brauchen wir jetzt auch nicht groß. Aber das Rico Dowdle auch mal ein bisschen.
Vince? Mhm. Ich sag das kurz ein. Die Einmeldung ist jetzt vor 38 Punkten gekommen von Adam Schefty. Head Coach Mike McDaniel sagt, dass die Dolphins ohne einen Cornerback diese Season auskommen müssen, weil nämlich der Cornerback Storm Duck wegen der Season-Ending Knee-Injury draußen ist.
Oh, perfekt.
Jungs, ich schwör, es wird passieren, die Wanted Signs gehen in Miami auf und die FedEx Delivery Guys, die vor 20 Jahren irgendwie in Highschool geballt haben, kommen zurück.
Mike McDaniels musste seine Sonnenbrille verkaufen, dass man ein bisschen Geld für einen neuen Corner hat, das ist ja geil. Ich möchte aber noch kurz einwenden, ich korrigiere mich gerade wegen Offensiv bei den Panthers. Obwohl sie einen beschissenen Tag hatten, hatte Tate McMillan 99 Receiving Yards.
Genau.
Ist trotzdem.
Ich guck, hat ein bisschen was. Andy, aber komm. Andy Dalton hatte jetzt drei Fumbles. Und Andy Dalton hat von den, also Andy Dalton hat die zwei Fumbles gemacht, die auch lost waren. Also Andy Dalton zwei Fumbles und zweimal den Fumble auch verloren.
Ja.
Oh, wow, wow.
Lass uns da.
Und vielleicht noch von den Bills, was injury-technisch abging, haben sie ja auch einen wichtigen Spieler verloren. Warte kurz, das gucke ich mir gleich noch raus. Gib mir eine Minute. Preparation wieder on top bei mir.
Ich sehe jetzt gerade persönlich nichts, außer dass Ed Oliver questionable war nach dem Spiel.
Defensive Tackle Ed Oliver tore his bicep and will sidelined indefinitely.
Ja, okay. Das ist natürlich blöd. Ja. Aber
hey, passiert. Die Carolina Panthers, ich glaube, für 40 Punkte hätten sie eh nicht mehr gescored. Aber wäre Bryce Young da gewesen, hätte die Defense ein bisschen besser gearbeitet.
Ja.
Dann hätten sie halt James Cook nicht so gucken lassen. Hätte das vielleicht sogar was werden können. Aber
ja.
Was passiert ist, ist passiert. Die
das passt doch auf andere Spiele.
Die Panthers haben jetzt einen 4-4-Record. Das heißt, immer noch keine Losing
Record. Ist alles gut.
Jungs, alles gut. Durchatmen. NFC South, wide open. Wide open.
Oh, Junge, ich hab oh Gott, was.
Was aber noch abging in Baltimore.
No.
Snoop Huntley.
Digga. Irgendein. Einfach.
Snoop. Was ist da los?
Bärs, meine Freunde.
Also Snoop Huntley hat euch ja komplett aus dem. Also Snoop Huntley sah ja kurzzeitig aus wie Lamar Jackson.
Das war wirklich. Der Mann war krass, der hat gekocht.
Er hat gekocht, Derrick Henry auch wieder mal.
Er hat nicht Rushing gekocht, war solid. Er hat also diesen Tutty Run gehabt, wo er auch so, wie so einfach Wrecking Ball, so einfach von dem einen Verteidiger weggebounced und läuft dann da einfach nochmal komplett rechts rum. Das war schon stark. So, aber das ist das, was er eigentlich, wo er für bekannt ist, was er machen muss. Also, ist jetzt auch nicht, dass ich sage, überkrass Play, es ist was ich eigentlich von ihm erwarte und das wird jetzt endlich mal wieder sein, diesen Erwartungen auch gerecht, so eine Aktion.
Aber wer seinen Erwartungen nicht gerecht wurde, Caleb Williams.
Ja.
Eieiei, Red Zone Efficiency von dem Typen war ja komplett scheiße.
Das war kacke.
Und im vierten Quarter noch diese Interception, die eigentlich, ja, das Game wahrscheinlich schon beendet hatte. Caleb Williams sah nicht gut aus under pressure. DeAndre Swift, okayen Tag gehabt. Generell on the ground ging ziemlich wenig. Dafür Rome Dunsey gekocht. DJ Moore hatte ja auch diesen einen Catch für 42 Yards, glaube ich, waren es oder so.
Ja.
Deswegen durch die Luft ging ja eigentlich viel. Das hat man ja auch bei Caleb Williams gesehen, 285 Passing Yards. Aber einfach diese Red Zone Efficiency war komplett bodenlos.
Die ist kacke.
Und deswegen auch halt nur 16 Punkte gemacht. Und letztendlich die Baltimore Ravens offensmäßig gut durchgezogen. Ich glaube, ich weiß ja nicht, Lamar Jackson ist der Week for Week. Deswegen, ey. Oh,
nächste Woche gegen die Dolphins.
Jo, wir werden gewinnen.
Das ist halt ein Talk für eine andere Runde. Genau. Coastal Love dann auch noch mit einem Touchdown, genau, Titan wieder, die Titans so schlagen wir
jetzt. Und vielleicht noch am Mark Andrews, ne? Mark Andrews komplett washed. Oder was passiert? Der kann nach dem Buffalo-Spiel keine Bälle mehr fangen. Der hat so viele gute Bälle bekommen, der kann die irgendwie nicht fangen.
It's time to say goodbye, man.
Real talk. Und Isaiah Likely hat auch die Season kein Step-Up gemacht. Er hat ja Preseason diese Ankle-Injury gehabt, weil er für die ersten vier Wochen, glaube ich, draußen, aber irgendwie nicht an die Leistung von letzter Season angegriffen, also eigentlich tight end-mäßig. Ich finde generell Receiving Corps bei den Baltimore Ravens ist richtig mau.
Ist es auch.
Es ist so, weil Rashad Bateman, come on, der Bruder wird dir keine Spiele gewinnen. Zay Flowers irgendwie auch nicht, wirklich an seine Rookie-Season konnte er immer noch nicht anknüpfen. Und was er halt das Problem hat, ist, Zay Flowers ist halt auch eigentlich ein Turnover-Magnet mit Fumbles und Drops.
Ja, deswegen. Es ist alles nicht so berauschend, gerade in Baltimore.
Es ist gar nicht gut, dafür war Roquan Smith defense-mäßig abgeliefert.
Das stimmt. Aber warte mal, sehe ich das richtig? Sind wir mit dem 19 Uhr Slot durch? Ja.
Nö, sind wir nicht.
Nein.
Weil es gab noch ein Spiel. Überraschung für mich der Woche. Die 49ers waren in H-Down unterwegs.
Es war noch 19 Uhr?
Das war nur 19 Uhr sogar.
Krass.
Ja, das war nur 19 Uhr.
Ja, du hast recht, ja.
Da lege ich nicht falsch. Und ich weiß nicht, wie Stroud das gemacht hat, weil sowohl Nico Collins, auch Christian Kirk, alle waren ruled out.
Obwohl man ja dazu sagen muss, Christian Kirk wirklich die Season auch kein X-Factor, aber es ist halt trotzdem auch wieder das Szenario, ein renommierter Name fehlt dir und im Endeffekt spielst du da mit einem Receiving Core, so wie eigentlich da letzte Woche Jaden Daniels gespielt hat, also eigentlich wieder mit so Practice-Squad-Spielern. Also,
und ich finde das, so krass, weil G.J. Stroud wurde kein einziges Mal gesackt im Spiel.
Digga, der Mann hat 30 von 39 angebracht, 318 Passing Yards, 2 Touchdowns und 1 Pick. Das ist halt
Elite-Stats, würde ich sogar
ja, sagen. Ja, du merkst halt, das merkst du, wenn er nicht so krass an der Pressure ist, ist der Typ gut.
Ja.
Das zeigt ja eigentlich dieses Spiel, aber was mich wundert, weil wir eigentlich drüber gesprochen haben, was haben wir noch? Wir haben noch letzte Woche beim Recap gesagt noch, dass die 49ers Defense auch ohne Fred Warner eigentlich gar nicht so kacke war. Eigentlich sogar geil war. Und dann kommt
außer gegen die Texans.
Dann kommt der CJ Stroud
mit der schlechtesten O-Line in der ganzen fucking NFL und da wird kein einziges Mal gesackt.
Auch da die
Receiver. Ich schwör, CJ Stroud konnte das erste Mal nach einem Spiel schlafen gehen, ohne dass er Schmerzen überall hat. Er konnte das erste Mal richtig durch die Nacht schlafen, einfach nur, wirklich, weil er nicht durchgehittet wurde.
Ja, aber deswegen. Dafür muss, und jetzt müssen wir mal, jetzt gucken wir uns das Ganze mal reversed an, dafür hatte die D-Line der Texans Will Anderson Jr., der hatte richtig Laune, an dem Tag, mein Freund.
Der andere.
Also Junge.
Generell auch Mac Jones, so, Mann. Also der Bruder ist auch angeschlagen, das haben wir auch gegen die Falcons gesehen.
Ja.
Eigentlich sollte der Bruder nicht mehr spielen.
Nein.
Das ist nicht gesund, was er da macht. Aber der zieht irgendwie durch. Und Rushing Game hat halt auch nicht funktioniert. Genau wegen Will Anderson, weil Christian McCaffrey nur 25 Yards. Der hat ja eigentlich ein Average an Scrimmage Yards irgendwas mit 130 oder so im Spiel. Und diesmal war es halt nichts. Und durch die Luft hat man es halt auch gemerkt.
Hm? 2 Titans wieder auch zugeschlagen. Warte, doch, 2 Titans bei den 49ers wieder zugeschlagen. Tongs und Kittle auch wieder. Das ist auch wieder geil.
Okay. Ja. Egal. Also, das war keine gute Präsentation von. Mann, ich finde die 49ers so, so witzig als Team.
Ja, safe.
Es ist so witzig, weil eine Woche sehen die aus wie Super Bowl-Contender ohne Spieler und dann nächste Woche sieht man halt, dass die Leute fehlen.
Ja. Also sie stehen trotzdem 5-3. Es ist halt auch wieder so.
Ich sag, 49ers könnten easy entweder die NFC West gewinnen, sie könnten easy 4. Platz werden.
Wenn sie also gesund werden,
Eigentlich könnte alles passieren.
Wenn sie gesund werden, hätte ich da, sage ich ehrlich, könnten die momentan krass sein. Aber ist halt nicht der Fall.
Aber manchmal sind sie nicht gesund und sie sind trotzdem krass.
So. Ja, es ist ganz, ganz weird.
Es ist so weird, das Team. Aber irgendjemand muss ja der Weirdo sein in der Group. Und das sind halt dieses Jahr die 49ers, die Weirdos der Season.
Ja.
Aber wer natürlich.
Apropos weird.
Komm, hau raus.
Apropos weird. Ich sag mal so, komm, gehen wir in das Spiel. Weil eigentlich habe ich mich persönlich auf das Game gefreut, weil ich dachte, für das eine Team ist es der Härtetest. Und hier die Cowboys gegen die Broncos. Das war leider kein allzu schöner Tag. Die Frustration war auch am Ende deutlich an der Sideline zu sehen. Es war ja sogar so, dass am Ende Joe Milton übernommen hat, weil man gesagt hat, fuck it, it's over. Die Denver Broncos gewinnen gegen die Dallas Cowboys 44-24, machen im Endeffekt das gleiche wie die Cowboys letzte Woche mit den Commanders.
Dak Prescott dieses Wochen, also ich glaube, Dak Prescott, ich habe ja vorher gesagt, so MVP-Conversation eigentlich Justin Herbert und Baker Mayfield. Bei Dak Prescott sieht man es auch. Ein Spiel wollte er nicht. Und die Cowboys können nichts aufstellen.
Er hat halt mal keinen guten Tag, aber was der Mann in den letzten Wochen noch an Juice rauslassen musste, ist dann auch wieder, wo ich sage, kann dir passieren, und vor allem die Broncos sind jetzt ja auch wirklich kein Kack-Team oder so, ne? Es war halt wirklich auch receiving-technisch. obwohl George Pickens und CeeDee Lamb.
Also ich finde das ja generell interessant. Also George Pickens hat bisher, CeeDee Lamb ist ja seit 2 Wochen zurück.
Ja.
Oder jetzt seit 2 Wochen. Cool. Und George Pickens dominiert immer noch.
Ja, aber ich würde jetzt auch sagen, ich würde jetzt auch mal kurz reinschmeißen, dass CeeDee Lamb aktuell, glaube ich, noch einen Snap-Count hat. Ja, also ich habe
aber er hat das mehr Gefühl, aber er hat mehr Targets bekommen als Pickens.
Ja,
also
aber
ein
trotzdem,
Target mehr, aber.
Ja, klar. Aber es ist trotzdem ganz gut ausgeglichen, finde ich. Also das machen sie schon gut von der Passverteilung. Und Pickens, finde ich, aufgrund halt der Verletzung von CeeDee Lamb, ist momentan fast noch ein bisschen mehr der Receiver 1, einfach weil er komplett fit ist. Bei Lamb merkst du, sie lassen ihn langsam wieder ins Spiel kommen, was ja gar nicht verkehrt ist. Weil wenn er dir fit bleibt,
ja, wenn du Pickens hast, kannst du es dir ja erlauben.
Der es halt auch wirklich gut macht, ne? Also der Typ ist schon, der ist halt auch pain in the ass, ne? Da muss man auch sagen, dieses Matchup, war das Pickens oder war es Lamb gegen Sanders, die 21 von den Broncos? Das war, den haben die ja gefickt. Der hat ja Flags da kassiert, back-to-back, glaube ich, gegen CeeDee Lamb war es da in der Red Zone. Back-to-back wegen PI. Das ist halt, glaube ich, ist ja, was ist er in seinem Second Year oder so, der Corner, ist ja ein White Corner. Oh Junge, hat der mir leid getan. Und du hast auch richtig gemerkt, die haben im Spiel sind ja Flags geflogen ohne Ende, auch wirklich gegen die Broncos. Und dieser Sanders war irgendwann so, er hat so, Digga, ich hab nichts gemacht. So, das hast du richtig gemerkt, dass er so, hä? Das ist schon, aber er hat trotzdem auch da, er hat da in der Red Zone, hat er gegen Pickens, meine ich, war es auch so einen krassen Pass, sehr, sehr gut verteidigt. Also, Broncos Defense sah schon gut aus. Pat Surtain zwischenzeitlich mal kurz vorm Feld gewesen mit einer, da haben sie ja erst gedacht, Verletzung. Hat dann aber wieder gespielt. Broncos. Willst du was zu den Broncos sagen?
Ja, ich sag Bo Nix. Seit dem Giants-Spiel.
Yep.
Wieder 4 Touchdowns geworfen.
Junge.
On the ground, J.K. Dobbins haben wir auch gesehen, 111 Yards.
H.J. Harvey sah aber auch krass. Er hatte auch ein paar krasse Runs. Das spiegelt sich in den
Stats. Er hatte ja einen 40-Yard-Run.
Ja, das war halt schon nasty, ne?
Nasty. Und wer auch nasty ist, Troy Franklin. Also der dominiert ja, also was ja alle vor der Season gesagt haben, Cortland Sutton, easy Wide Receiver One, da wird keiner rankommen. Troy Franklin, ich glaube Troy Franklin, ich würde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, ich kann mir die Sets ja angucken, aber ich glaube Troy Franklin führt die Broncos im Receiving Yards. Nein! Noch nicht ganz. Ist immer noch Cortland Sutton. Aber Troy Franklin, er ist halt auch, er ist halt fast 100, irgendwie 180 Yards entfernt noch davon. Ja.
Die Broncos sind momentan.
Aber ich sag ganz ehrlich, es wirkt irgendwie so, als Troy Franklin einen größeren Einfluss aufs Spiel hat als Cortland Sutton. Auch wenn Cortland Sutton irgendwie mehr Yards hat. Die Yards kommen dann irgendwie Garbage Time. Aber,
ja. Die Broncos haben es halt einfach gut gemacht. Man muss halt noch mal kurz sagen, auch bei den Cowboys, Javonte Williams ist wirklich, der macht es sehr, sehr gut als Running Back. Hat ja auch 2 Tutties gemacht. Also da haben die Cowboys schon auch einen guten Running Back drin gefunden. Der macht auch einfach geile Runs. So, der hat so einen geilen auch Playstyle. Gefällt mir richtig gut, auch wenn ich natürlich Commanders-Fan bin. Aber das muss man ja auch den lassen.
Ehrlicherweise sagen.
Ja.
Deswegen, aber, ey.
Wo wir von Running Back sprechen. Da ist ja auch, wo ich mich frage, müssen wir drüber sprechen? Ich glaube, wir machen jetzt kurz einmal diesen Sack auf, der jedes Jahr auch aufkommt. Jonathan Taylor, ist er für dich nicht aktuell auch in einem gewissen MVP-Gespräch drin?
Er sollte in MVP-Gespräch
drin sein. Aber
es wird nicht gehen, weil in der NFL kannst du nur als Quarterback eine MVP
gewinnen. Und das finde ich schlimm. Dieser Mann ist der Leistungsträger eines gesamten Franchises gerade mit 153 Rushing Yards bei 12 Attempts, 2 Touchdowns. Dieser Mann hatte in Fantasy auch wieder kurz einmal für euch, Digga, bin ich jetzt gerade dumm, hatte fast 40 Punkte.
Genau, 36,4 Punkte gemacht.
Junge, es ist einfach, also wie wir schon, also wir hatten das vorhin schon vor dem Stream auch gesagt, das Spiel wurde klar über Running Back entschieden, obwohl man jetzt hier Daniel Jones, ich möchte direkt eine Sache sagen, dieser Mann liefert trotzdem ab, von 29
bringt er 21 an. Er macht halt an, die Plays.
272 Passing Yards, 3 Touchdowns und hier bringe ich noch mit rein, Michael Pittman, das war Contender für also Catch of the Season. dieser, er fängt ihn irgendwie so gefühlt so, er klemmt ihn unter, also one-handed. Wie fängst du den da? Aber auch perfekt angebracht, aber natürlich auch ein bisschen Luck, aber geisteskranker Catch. Und es ist einfach so.
Jetzt kannst
so,
du es uns nochmal vorzeigen für die Leute im Stream, wie dieser Catch abgeht.
Digga, kann es sich vormachen, aber er wird so reingegriffen und er catcht da irgendwie. Digga, hier, der Ball kommt, Mann, und den macht er irgendwie so und nimmt ihn so mit. Digga. Wie macht er das? So, what the fuck? Also das fand ich krass. Und halt, das hat sich, also Michael Pittman auch Fantasy-wise, Bomben-Season, ne? Also ist halt klarer, also ist halt schon Receiver 1 bei den Colts mit 95 Yards, auch wieder 8 von 9 gefangen, ein Tuddy dabei. Aber auch Alec Pierce, auch wieder stark. Was mich wundert, Josh Downs wird hier ein bisschen niedriger angezeigt, hat aber auch gut gespielt. Also sie haben einfach sehr ausgeglichene Offense. Jonathan Taylor halt wirklich das Working Horse und ich bete, er bleibt fit. Sie stehen jetzt nach der Woche 7-1. Also ich glaube, what a time to be alive.
Ich hab die Colts irgendwie bei 3-14 vor der Season predicted.
Digga, Daniel Jones ist ja auch wirklich, ich finde es unfair, ihn auch nicht.
Ich glaube, also
er
Jones
muss in die MVP-Kombo, er muss da rein.
Ja, aber er wird MVP nicht gewinnen, aber was er gewinnen wird, ist Comeback Player of the Season. Safe.
Ich würde es mir aber wünschen, dass er vielleicht trotzdem MVP kriegt, weil ich finde, das wäre...
Aber dann müsstest du Jonathan Taylor eigentlich MVP geben. Wenn du jemanden von den Colts MVP gibst, dann musst du Jonathan Taylor geben. Du kannst mir nicht gut reden, dass wenn du von den Colts einem Spieler MVP gibst, was natürlich verdient ist, weil die Colts absolut abliefern als Offense, dann kannst du mir nicht sagen, dass du zuerst Daniel Jones einen MVP geben würdest als Jonathan Taylor. Punkt, aus, Ende.
Ja, das ist schon richtig, ja.
Und wenn's jemand
Du hast halt zwei Kandidaten in der Offense, die potenziell MVP kriegen könnten oder sogar verdient hätten. Aber ja, im Endeffekt müsstest du dann sagen, wer halt nur. Aber trotzdem finde ich, es freut mich für Daniel Jones, ne? Also, was ein Teamwechsel so bringen kann. Und du merkst, er ist angekommen. Er hat sein Zuhause gefunden. Und wo wir auch drüber reden müssen, dass ja die Ownerin der Colts an der Sideline stand. Für alle, die es nicht gesehen haben, eine schwarzhaarige Dame mit langen Haaren, so wellige Haare, stand an der Sideline. Für alle, die es nicht wissen, das ist die Tochter des Teambesitzers, der aber dieses Jahr, meine ich, verstorben ist. Und sie ist jetzt sie ist ja Ownerin. Und sie steht ja im Practice an der Sideline. Und sie steht auch unten im Spiel an der Sideline, hat sogar Kopfhörer drin und hört die Playcalls und macht sich Notizen.
Das ist krass.
Das ist Commitment. Ich finde, ich meinte auch so, kann man die daten vielleicht? Also das wäre so Top-Gewinn eigentlich.
Oder
sie hat einfach mehr Football-Knowledge als wir alle zusammen. Sie besitzt ein Team, also
ich bin aber willst du denn, dass sie daten würdest?
Da würde ich
auch. Da müsstest du Colts-Fan sein.
Ah, alles gut, ich gehe auf den Bandwagon. Alles gut, call me names, alles gut, ist mir egal.
Vielleicht in 5 Jahren sehen wir Vince dann an der Colts-Sideline mit seiner Traumfrau.
Ja, wer weiß, Digga, wer weiß.
So verbringt man doch gerne einen Sonntag dann.
Ja,
Date Sonntag an der Sideline.
Ja, wer seinen Sonntag aber nicht gern verbracht hat, waren die Titans.
Gar nicht.
Mit 14
Punkten. Obwohl, Kyle Ward, zumindest stabiles Spiel, das erste Mal vor ihm vielleicht.
Das sind wirklich solide Stats.
Aber, seitdem Tyler Lockett gesagt hat, Jungs, lieber Retirement als die Titans. Oder, ich glaube, er ist noch nicht retired, aber auf jeden Fall, er hat lieber gesagt, lieber zu Hause als bei den Titans. Läuft halt wirklich gar nichts mehr. Und Calvin Ridley war ja auch verletzt.
Dafür hat dann
Wochenende.
Warte, wie heißt der Mann? Jameer Dyke. dominiert mit 93 Receiving Yards. Running Back technisch Tajay Spears war auch nicht schlecht. Tajay
Spears, nicht Tony Pollard. Tony Pollard.
Tony Pollard war so ein bisschen in der Secondary Position da. Wie gesagt, die Titans.
Also, wir können da ja auch nicht lange drüber reden, weil eigentlich haben wir es schon in den die Probleme, die sie haben, die machen es ja auch nicht, also sie verbessern ja nichts von Woche zu Woche. Sie machen immer die gleichen Fehler. Also, du kannst nicht erwarten, dass du ein anderes Ergebnis bekommst, wenn du die gleiche Sache machst. Das sagt mir mein Opa, seitdem ich geboren bin.
Eben, da ist doch keine Disziplin in dem Spiel, leider. Ist es nicht.
Nichts.
Du merkst einfach, dass das aktuell kein Team ist, was harmoniert. Also wenn der QB sich hinstellt, weil er auch einfach fed up ist mit allem und sagt, we keep it a buck, we ass, so dann weißt du so, das kann halt, also mit was für einer Einstellung, du kannst dann halt auch, es ist leider ein Mindset-Ding auch, da brauchen wir gar nicht mehr länger drüber reden, es ist einfach so.
Aber Mindset meint, die Titans haben immer noch eine Möglichkeit, in der AFC in die Playoffs zu kommen. Wie die Jets. Aber ja. Ich schwöre, ich würde eher die Jets in die Playoffs packen als die Titans.
Ja.
Easy call. Mhm.
By the way, ich habe noch eine kurze Korrektur aus dem Chat. Comeback Player of the Year darf ja nur noch einen Spieler gewinnen, der mit Verletzung geplagt ist. Also wer durch Verletzung einen Großteil der Saison verpasst hat. Ich finde es auch, also, das ist ja wohl eine Regeländerung, schreibt hier gerade Shoutouts an Jojo im Chat. Ich fände es nämlich auch fair, wenn man sagt, ein Spieler, der halt leider in der Vergangenheit wirklich, also irgendwie so, der Comeback-Player, das ist so, ich finde der Name, das ist dann auch so, wo man sich dann vertut, weil es halt auch vom Kategorie irgendwie passt nicht perfekt. Das ist doch eigentlich eine dumme Regeländerung.
Aber vielleicht, also jetzt nur mal theoretisch, die Colts gewinnen alle Spiele, bis sie dann irgendwie 15 und 1 stehen. Und dann, Daniel Jones, Verletzung, bekommt die Verletzung, fällt die 2 Wochen aus, sie bekommen AFC Number One Seed, er kommt noch in die Playoffs, ja, spielt in den Playoffs gut, gewinnt den Super Bowl.
Aber es ist halt der Großteil der Saison. Das kann mit 2 Wochen ist leider nicht, also ich, dann leider obwohl, nicht.
Ich habe ja Vince noch ein Reel geschickt, ne?
Ja.
Anthony Richardson, wenn er von der Verletzung zurückkommt, als Tight End vielleicht dann.
Digga.
Er könnte Comeback-Player of the Season werden, wenn er gut erteilt wird.
Ach, Bruder, alles gut.
Aber ich schwöre, mein Call, Andrew Richardson, ehrlich, geh auf Thailand, weil der hat ja, Athleticism hat er eigentlich.
Ja, der Thailand. Hat auch die Masse dafür und die Größe so.
Er könnte easy Thailand zocken. Und ganz ehrlich, also AR, du wurdest nicht getradet am Anfang der Season. Ich glaube, du wirst auch nicht mehr getradet. Du bist im Rookie-Contract, du wartest, musst jetzt noch 2 Jahre warten bei den Colts.
Schwierig.
Geh doch einfach auf Thailand, Bruder, wenn du spielen möchtest. Wenn du irgendwas in der NFL machen möchtest, geh auf Thailand. Du wirst nicht mehr als Quarterback irgendwo durchschauen.
Wäre eine Überlegung wert, ne?
Wäre sicher eine Überlegung wert. Mm. Aber was natürlich auch noch eine Überlegung wert wäre, wären die Saints.
Spencer Rattler, mein bester Freund. Gar kein guter Tag. Aber ich sage
auch ehrlich, wieder mal kein guter Tag.
Ich sage trotzdem auch, das war von beiden Teams nichts. Das war von beiden, war wirklich.
Okay.
Also es war wirklich wie ein. Passt die Aussage? Das ist wie, also es ist so wie ein Unfall. Man will nicht hingucken, aber man muss oder so, weil es ist halt Football Sunday, ich muss es mir angucken. So, damit ich auch mit dir drüber reden kann. Aber hätte ich die Wahl gehabt, hätte auch nicht sein müssen, einfach wirklich nicht. Nicht. Also auf beiden Seiten fangen wir mit den Saints mal an. Es war ja wirklich so schlimm, dass man Spencer Rattler benchen musste.
Tyler Shaw.
Ja.
Auch eine Interception geworfen, nicht viel besser.
Aber wirklich rabenschwarzer Tag, ne? Also das war so 3 Punkte. So, das
ist wenn krass. Sogar die Falcons haben mehr geschafft.
Ja, vor allem also Spencer Rattler geht für 136 Passing Yards, Tyler Shaw für 128. So, damit kriegst du nicht mal einen Passing-Touchdown hin, so.
Wenn es nicht Passing ist, nicht mal ein Touchdown aufs ganze Spiel.
Juwan Johnson hat 53, so. Du hast da überall kombiniert über mehrere hundert Jahre.
Jungs, Red Zone Efficiency.
Heilige Scheiße, wirklich. Das war ganz, 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 ganz kacke.
Weil die Buccaneers, die haben ja auch nur 2 Touchdowns gescored. Aufs ganze Spiel. Baker Mayfield auch, also das war ja letzte Woche gegen die Detroit Lions Monday Night Football, wenn ich mich nicht irre.
Ah.
Oder? Genau, da hatte Baker schon bei so einem Struggle. Die Struggles gehen weiter. Hoffentlich fängt er sich wieder. Rushing Game, Tampa nichts. Receiving Tess Johnson, die meisten Yards gemacht mit 43 Yards. Mekhi Buka, kein guter Tag, 9 Targets, aber davon nur 3 Receptions und nur für 35 Yards. Generell beide Offenses eigentlich komplett Arsch gespielt.
Deshalb sage ich ja, kein tolles Spiel, also auch für alle
Football-Enthusiasten. Nur einfach, dass die Buccaneers Defense die Saints auf 3 Punkte gehalten hat. Deswegen, ja. Props an Todd Bowles mit seiner Defense.
Ja, und die Saints, wie gesagt.
Aber weißt du, ich sag eine Sache. Gute Teams haben diese schlechten Tage und sie gewinnen trotzdem und das haben die Buccaneers heute gestern gemacht.
Ja, ist so. Sie stehen jetzt halt auch 6-2, ne? Also die schaffen es halt trotzdem auch mit den Verletzungen, die du hast. Ich habe jetzt auch hier gerade noch einen Hinweis aus dem Chat, das werden wir wahrscheinlich auch nochmal im Preview besprechen. Die Saints ja dann auch nächste Woche gegen die Rams. Bei den Rams, Puka Nacua kommt zurück, wurde jetzt auch bestätigt vorhin. Können wir jetzt schon mal mit einbauen, so weil es jetzt gerade rauskam. Wie gesagt, dann mehr Details zu der unserer Einschätzung kommt dann Donnerstag.
Donnerstag.
Also, ja, ja doch, ne? Jetzt haben wir
oder,
noch
ja, komm, sprechen wir später.
Ich würde sagen, Donnerstag morgens kommt der Preview
raus. Genau, also, ich wollte genau. Halt sagen, dass wir dann Mittwoch Aufnahmen
ja,
machen.
Ja,
also
für die live dann auch, genau.
Also auch für die, die dann live zuhören,
kommt schon
die bekommen es halt schon Mittwochabend. Und die, die dann morgens schön aufs eben. Käffchen uns hören
obwohl
möchten.
Wir, alles gut, wir besprechen alles Schedule-Technische, machen wir nachher. Dann haben wir noch das abschließende Spiel. Die
Packers?
Die Verkehrsschilder spielen gegen die Packers. Ich habe so ein geiles Meme gesehen, dass dieses Jersey der Steelers aussieht wie ein Verkehrszeichen, so in Australien, so schwarz-gelb. Ja. Ah, ist ja aua. Also, ich sag ehrlich, Steelers.
Die Helme waren auch ehrlich goofy. Sorry.
Ich sag auch ehrlich, Steelers sind schon teilweise Contender für die hässlichsten Alternativ-Jerseys teilweise.
Was waren da? Aber die also, Helme haben mich am meisten abgefuckt. Was war das?
Steelers, das ist.
Das war wie Bumblebee auf dem Feld. 11 Bumblebees auf dem Feld bei den Steelers.
Ja.
Einfach nur hässlicher.
Ja, das war wirklich. Ich hab da auch noch nicht ganz so viel von gesehen. Ich hab nur gesehen, dass. Nee. Ich habe tatsächlich. Bist du schon auf dem Stand der Dinge bei dem Spiel? Ich persönlich habe nur auch gesehen, dass die. Ich habe noch ein Meme gesehen. Die Steelers traden Pickens weg, um einen teureren Receiver zu verpflichten, der beschissener ist und mehr Trash talkt.
Also was ich sagen kann ist, die Packers. Ich finde, die Offensive hat sich wieder ein bisschen belebt, weißt du. Wieder die letzten zwei Wochen und auch die Bye Week letzte Woche. Man hat so gesehen, ey, die Offense hat ein bisschen gestruggelt da und damals. Das waren ein paar knappe Spiele, auch gegen die Cardinals war es ein knappes Spiel. Aber diesmal, Rushing war nicht so toll. Dafür Tucker Kraft, wieder wie gegen die Commanders. Woche 2, glaube ich, war es Thursday Night Football. 143 Yards.
Junge, und zwei ich sehe gefallen. Es gerade. Holy shit.
Genau, holy shit, sage ich auch. Christian Digger. Watson war dabei. Romeo Dubs war, ich finde generell den Ball sehr gut verteilt.
Also ja, wirklich. Ich sehe es gerade.
Matthew Golden hat dafür nicht einen brillanten Tag gehabt. Und natürlich Jordan Love. Einfach ein klasse Spiel, ohne Fehler gespielt. Punkt.
So. Sehr, sehr stark. 360 Yards sehe ich gerade. 360 Passing Yards, mein Gott.
Und letztendlich reicht es halt dann auch bei den Packers für Jordan Love einfach ein fehlerfreies Spiel zu spielen.
Hat nur 8 Pässe nicht angebracht, ne? Das ist wirklich.
Das ist krass. Rodgers. Diesmal ohne Turnover. Ich finde, Rodgers sieht ehrlich in der Steelers-Uniform stabil aus. So, nicht Elite, aber stabil. Was
Performance
aber
technisch,
nicht,
optisch
genau,
sieht
Performance.
Die Jersey scheiße aus, so, aber optisch, ich check.
Aber was halt nicht klappt, ist halt dieses Rushing-Game wieder. Also nur 93 Yards als Steelers. Brauchst du mehr? Dein Gameplan ist auf Rushing aufgebaut in Pittsburgh. Und da muss mehr gehen, weil sonst kann Aaron Rodgers seine Play-Actions nicht wirklich gut verwenden. Weil davon lebt er eigentlich, von den Play-Action-Passes, von diesen Deep-Passes auf Play-Actions. Dafür Roman Wilson einen guten Catch gemacht für 45 Yards. Das hat er auch eigentlich dazu beigetragen, dass er Leading Receiver war für die Steelers. DK Metcalf, not good. Natürlich, ich sag ganz ehrlich, es lag nicht mal an DK Metcalf, es liegt einfach an der Elite-Defense von den Green Bay Packers. Und wenn die Steelers kein Wide Receiver 2 haben, ist es halt auch völlig hart, wenn du immer Double Coverage hast als ja. Metcalf.
Gehe ich mit, ne? Also,
so, und deswegen, Steelers, die müssen für einen Wide Receiver 2 traden vor der Deadline, sonst ja. Wird das nicht.
Bin ich gespannt, was da noch passiert. Da brauchst du aber wirklich jemanden, der halt.
Da muss
es muss halt
Chris
jemand
Olave.
Sein.
Chris Olave.
Ich habe so das Gefühl, dass es halt immer schwer mit DK einen zu haben. Also DK ist so einer, der klar Receiver 1 sein will. Du brauchst gefühlt jemanden, der Raid. Also das ist ein Talk für einen anderen Tag. Du brauchst jemanden, der dafür
eigentlich
gemacht ist, Receiver 2 zu spielen.
Ich weiß ja nicht, ob die Seahawks das machen möchten, weil Passing Game halt so perfekt ist. Aber Cooper Kupp ist gerade, ich finde, der perfekte Wide Receiver 2.
Ja, also, vor allem, weil du den halt so für diese Short Route Geschichten nehmen kannst
und
DK für Deep, ja.
Genau, wenn wir uns die Seahawks angucken, Cooper Kupp macht so viel Blocking-Arbeit, hat er halt schon immer gemacht und das das ist halt eins dieser Gründe, warum Jaxon Smith-Njigba eigentlich so krass sein kann. Einfach nur, weil Cooper Kupp so viel Dirty Work als Wide Receiver 2 macht.
Ja, das ist schon.
Und das bräuchten genau auch die Steelers. Die Steelers bräuchten auch so einen Cooper Kupp, der Dirty Work macht und damit dann DK Metcalf dann scheinen kann.
Ja, ist krass. Wirklich.
Deswegen. Also, aber ey, ich glaube, die Steelers GMs, die machen sich auch schon Gedanken, wenn ich mir schon Gedanken mache, wie man sich einen Wide Receiver 2 holt und wen man sich holt. Rushing Game, einfach, komm.
Abhaken. Aber sie haben bis jetzt noch keine Losing Season. Mike Tomlin wieder, ne? Mike Tomlin, Masterclass, Digga, seit x Jahren, wirklich krank.
Dafür hat noch keinen Super Bowl.
Ja, das ist halt hart. Aber ich würde sagen, wir schließen das hier auch ab. Auch angesichts der Zeit, ihr habt jetzt uns ja wieder ordentlich zugehört. Trotzdem, guter Talk über lustige, delusional Sachen diese Woche, wirklich. Es war mir ein Fest und ich habe schon Bock auf die Preview zu Woche 9. Mein Gott, die Zeit geht ab, ey.
Also bei noch Woche 9, dann haben wir die Halfpoint of the Season erreicht.
Ah, okay, nicht drüber reden, nicht drüber reden. Wir reden noch nicht drüber. Ich würde mal trotzdem sagen, ich bedanke mich für alle, die jetzt.
Ich will einfach so für die. Kleiner Teaser, ich möchte mal gucken, was Week 9 abgeht. Obwohl, warte, wir haben ja ein Spiel, das werden wir ja auch dann Mittwochabend besprechen. Ist ja Monday Night Football Game heute Nacht. Chiefs, ja. Commanders gegen die Chiefs. Jane Daniels ist ja noch nicht back.
Nein. Aber dafür sind Debo und Terry zurück. Das ist schon mal Terry gut. Eventuell gucke ich es heute Nacht sogar. Weil heute Nacht heute Nacht die Blue Jays gucken. Toronto Blue Jays aktuell in der World Series. Das erste Mal seit 1993.
Ist ja Game 3 in
LA. Game 3 in LA. Ich habe richtig Bock. Es macht richtig Laune.
Ich schwöre, hätten sie, ich habe Game 2 hat ja so, das war halt einfach, seitdem sie ja den Pitcher, Gossman, glaube ich, hieß er, wo die den rausgenommen haben, dann hat's gekracht. Also dann hat's richtig gekracht.
Also wie gesagt, wir reden gleich nochmal drüber nach dem Ding hier.
Ja.
Ich sag jetzt erstmal, ich mache den Podcast für heute Schluss. Ich bedanke mich für alle Zuhörer, ich bedanke mich für alle im Livestream, Jojo, auch sehr, sehr geile Sachen hier reingeschrieben. Da hätte ich noch glaube ich, stundenlang rauszitieren können. Ich bedanke mich auch wieder für Richard, für deine Zeit. War ein geiler Talk.
Wir können uns auf nächste Woche freuen. Es gibt so geile Spiele.
Wir freuen uns. Also an alle. Deswegen. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, die es hier gerade hören. Und bis zur nächsten Folge. Also, macht's gut, meine Besten. Ciao, ciao.
Bye, bye.